Nein, es war ja auch lustig. Es war ja kürzlich die 150-Jahr-Feier. Und da ist mir dann auch klar geworden, da war ich dabei und habe gesagt, ja, die 100-Jahr-Feier habe ich auch erlebt in der Burg. Also es kommt schon was zusammen. Gut, dann fangen wir mal an. Das letzte Mal habe ich als einen der Problemmultiplikatoren, also eine Technik, die viele neue Probleme schafft, die industrielle Landwirtschaft genannt. Und aus einer Zukunftsperspektive heraus ist klar, dass eine Form der Lebensmittelproduktion, die auf reichlichen Input von Erdöl, fossiler Energie angewiesen ist, nicht zukunftsfähig sein kann. Das ist eigentlich klar. Ich habe Ihnen erzählt, diese Geschichte eben auch von Schumacher, der gesagt hat, wenn man in einem Industrieland, in Amerika zum Beispiel, etwas isst, isst man ein Lebensmittel. Ökonomisch gesehen isst man aber Erdöl. Also steckt pro Lebensmittelkalorie steckt heute im Schnitt so das 10, 20, 30-fache an Erdölkalorien drin. Der Gipfelpunkt dieser Entwicklung ist das, was man grüne Revolution nennt. Und die grüne Revolution wird damit sozusagen hochgepriesen, dass man sagt, ja, es gibt ja Hunger in der Welt. Und wenn ich jetzt mit allen modernen Methoden die Produktion steigere, die Lebensmittelproduktion steigere, dann ist das natürlich der Weg gegen Hunger in der Welt. Und da braucht man eben Industrialisierung, große Monokulturen. Hochleistungssorten, also da ist die Pflanzenzüchtung eben gefragt. Und der Mann, der sich da besonders hervorgetan hat, war Norman Borlaug. Und der hat den Friedensnobelpreis bekommen, weil er eben für diese grüne Revolution und produktive Sorten da einiges beigetragen hat. Ja, man braucht moderne, große Maschinen, massiven Einsatz von Agrochemikalien, Dünger, Pestizide und sehr oft künstliche Bewässerung. Und was waren die Folgen? Es gab ökologische Folgen. Klarerweise der Boden, die Bodenfruchtbarkeit nimmt nicht zu bei solchen Methoden. Besonders, wir haben es ja heute zu tun, gerade in vielen Ländern, zum Beispiel Argentinien, wo viele gentechnisch veränderte Sorten angebaut werden, also zum Beispiel Roundup Ready Soja. Roundup ist dieses Totalherbizid, wie Sie sicher wissen. Und Roundup Ready heißt eine Sorte, die dieses Totalherbizid verträgt. Ja, da sagt man ja, also normalerweise hat man Probleme mit Beikräutern, aber wenn ich das Roundup Ready Soja verwende, dann kann ich jederzeit mit dem Roundup drüber gehen und meine Sojapflanzen vertragen das oder das andere stirbt. So die Theorie. Aber dieses Roundup hat natürlich verheerende Folgen für das Bodenleben. Roundup, also Glyphosat, ist der Hauptwirkstoff. Glyphosat wurde dreimal patentiert. Einmal als Komplexbildner. Man hat es zum Reinigen von Rohren verwenden können. Es löst verschiedene Niederschläge auf. Das zweite war als Antibiotikum, hat man es patentiert, und das dritte als Totalherbizid. Und ein Antibiotikum, das Bakterien umbringt, das hat natürlich Wirkungen auf die Mikroflora im Boden. Ja, und Schädlingskalamitäten insofern, als man, wenn man sozusagen pflanzenfressenden Insekten oder anderen Tieren die Fähigkeit zur Massenvermehrung haben, wenn ich denen ihre Nahrung in einer riesigen Monokultur anbiete, dann leben die im Schlaraffenland, klarerweise. Ne? Während sonst kleinräumige Landwirtschaft, da hat man jetzt Regulatoren, da hat man andere Pflanzen, da sind dann räuberische Insekten, Amphibien, Reptilien, Vögel, alles Mögliche. Es kann nie diese Schädlingskalamitäten geben. Dazu kommt dann noch, was ich das letzte Mal auch erwähnt habe, ein spannendes Buch von Francis Chapuzot, einem französischen Agrarier, der eben begründet hat, sehr genau, dass gerade eben mit löslichem Dünger, also Stickstoffdünger, der löslich ist, werden die Pflanzen für die Schädlinge einfach bekömmlicher, nahrhafter und sie gedeihen besser, die Schädlinge. Also das waren einmal Dinge, die klar waren. Ökologen haben ja vor langer, langer Zeit schon gesagt, dass der chemische Krieg gegen Insekten nie gewonnen werden kann, weil die haben mit ihren riesigen individuenreichen Populationen haben sie immer wieder gezeigt, dass sie mit Mutationen Resistenzen entwickeln können. Und dann braucht man wieder neue Gifte und so weiter. Und diese resistenten Sorten oder Stämme, die vermehren sich dann natürlich besonders gut. Aber die sozialen Folgen waren ebenso gravierend. Die agrarische Gesellschaft ist natürlich zerstört worden, weil es gab in vielen Gegenden jetzt Großgrundbesitzer und die haben verpachtet an kleine Bauern und die haben dort halt bodenständig gewirtschaftet. Es gab lokale kleine Märkte, wo man das alles haben konnte. Und den Leuten ist zwar nicht immer glänzend gegangen, aber sie haben ihr Auskommen gehabt. Aber jetzt hat man den Großgrundbesitzer gesagt, pass auf, wenn du damit tust, bei der grünen Revolution, du wirst wirklich Geschäft machen. Diese Bauern, diese Pachtverträge lasst halt einfach auslaufen. Ja, und die Pächter sind dann in die großen Städte gewandert und sind dann dort in den Elendsvierteln gelandet. Dort gibt es dann Slums und Elend und Hunger hat nicht abgenommen. Nicht weil, was ich Ihnen eh auch schon gesagt habe, Hunger in der Welt ist ja nicht begründet dadurch, dass es zu wenig Lebensmittel gibt, sondern dass die hungern, die haben einfach keine Kaufkraft, um am Markt sich was zu kaufen. Zu kaufen gibt es überall was. Aber wenn du kein Geld hast, dann kannst du es eben nicht nachfragen. Und das ist eben auch ein Beispiel von Reduktionismus, dass ich sage, ihr zeigt da mehr und dort dieses Problem löse ich damit, ohne dass ich die Zwischenstufen oder die Systemeigenschaften kenne, die auf diesem Niveau wirksam sind. Ja, und dann gab es ökonomische Folgen. Hohe Kosten, wachsende Abhängigkeit von Agrokonzernen, zunehmende Verschuldung. Jetzt hat sich dann auch gezeigt, dass immer dann, wenn in den USA die Erdnussernte war, da waren die Preise gut für die Bauern oder Farmer. Und wenn es in der dritten Welt war, in Brasilien oder anderswo, da waren auf einmal die Preise sehr niedrig. Also man hat da mit Manipulationen auch einiges gemacht. Also man könnte jetzt sagen, Scheitern auf allen Linien. Und ich habe da oft mit einem Kollegen, Ruckenbauer, Professor für Pflanzenbauer an der BOKU, haben wir gestritten miteinander, nicht? Er, ja, die grüne Revolution ist ja gar nicht so schlecht. Aber wenn wir dann eben immer weiter debattiert haben, hat er dann gemeint, na ja, natürlich wäre die ökologische Landwirtschaft besser, aber das spielt sich dem System nicht so auf die Art, nicht? Also einer, der voll in diesem System drin ist, der sieht einfach diese Übermacht. Ja, also jetzt kann man aus umweltethischer Sicht sagen, ja, also Scheitern auf allen Linien kann ja nicht zukunftsfähig sein, beruht auf der Verwendung erschöpflicher Ressourcen, die nicht ewig zur Verfügung sind. Bodenfruchtbarkeit wird geschädigt. Da gibt es einen tollen Vortrag auch von einem amerikanischen Professor. Don Huber hat er geheißen, von der Purdue University, und er hat sogar mal in Bad Fischau einen tollen Vortrag gehalten. Und da hat er eben auch über das Glyphosat berichtet, was es da für Probleme gibt. Es gibt ja auch einen Film, wie heißt der? Ja, fällt mir jetzt nicht ein, wo es so ein Hearing gibt über die Probleme in Argentinien, was da die grüne Revolution und vor allen Dingen mit dem Totalherbizid Glyphosat, was es da auch für Gesundheitsschäden in den anliegenden Dörfern gibt, weil da das Glyphosat mit Flugzeug ausgebracht, und wenn da der Wind weht, kann das sein, dass da die ganze Wolke in ein Dorf geht. Und da wurden dann Fehlgeburten und alles Mögliche berichtet. Ja, aber es gibt auch eine andere Sicht. Wenn man die Dinge besser verstanden hat, muss man sagen, der Plan, Entwicklungsländer mit interessanten Rohstoffen in die Schuldenfalle zu locken, um sie ausbeuten zu können, hat funktioniert. Und wer das bezweifelt, das klingt natürlich jetzt hart, vor allem in den Ohren von jungen, hoffnungsvollen Menschen, dann empfehle ich den John Perkins. John Perkins finden Sie im Internet, und er beschreibt sich selber, er war ein Economic Hitman. Ja, was ist das? Er wurde beim CIA, beim amerikanischen Geheimdienst, ausgebildet und ist dann in Länder geschickt worden, die man modernisieren will, die man, nennen wir, den Fortschritt bringen will, also zum Beispiel die grüne Revolution. Und er hat im Laufe seines Lebens, ist er dann dahinter gekommen, dass es das eigentlich nicht für die Menschen gut ist, denen er das bringt und nahe bringt, sondern dass es nur für die Konzerne, für die große Politik, für die Mächtigen ist das gut. Und er hat dann ganz erschütternde Geschichten auch offenbart. Stellen Sie sich Folgendes vor: Er wird geschickt in ein lateinamerikanisches Land, wo ein fortschrittlicher Politiker die Präsidentschaftswahlen gewonnen hat, mit einem Sozialprogramm, Bodenreform, dass die Landlos in Land kriegen, dann, dass man vielleicht die Konzerne, die dort wirtschaften, ein bisschen besser besteuern muss oder anderes. Und er besucht diesen Präsidenten und sagt dann, ja, ich gratuliere zu Ihrem Wahlerfolg. Ich habe zwei Sachen für Sie da. Habe ich ein paar Millionen Dollar für Sie und Ihre Familie, wenn Sie mit uns gemeinsame Sache machen. Wenn Sie aber glauben, dass Sie Ihr Programm verwirklichen können, dann gibt es da eine Pistole, und mit der werden Sie erschossen. Das muss man sich vorstellen. Und wenn der, sagt er, wenn der da nicht drauf eingeht, dann geht er weg und die Schakale vom CIA besorgen den Rest. Und das ist dann so passiert, dass ein paar Monate später gibt es ein Flugzeugunglück, wo dieser Präsident abstürzt mit einer kleinen Privatmaschine, mit seiner Frau inklusive. So, und das ist für mich auch ein, ja, und dieser John Perkins, das muss man dann dazu sagen, Der hat dann viele Vorträge gehalten in den Gegenden, wo er gewirkt hat und wo er sozusagen, ja, und er sagt ihm, diese grüne Revolution ist eben so ein Werkzeug, wo ich ein Land in die Schuldenfalle bekomme und dann sage, ja, also pass auf, wir sind ja nicht so, aber du musst jetzt den Markt öffnen und da darfst keine Einfuhrzölle machen und unsere gentechnischen Sachen musst nehmen und das darfst du aber nicht machen, das aber schon und so weiter. Ne? Also diese Sache. Und John Perkins hat ihm dann gesagt, ja, also er hat dann angekündigt, er wird ein Buch schreiben und hat er Morddrohungen gekriegt. Dann war ihm klar, wenn er das Buch schreibt, ist er sicherer, als wenn er es noch nicht geschrieben hat. Und hat dann das Buch geschrieben. Ich war ich weiß jetzt den Titel nicht genau, aber das gibt's. Also übersetzt jedenfalls heißt der Titel, ich war ein Economic Hitman. Und er sagt dann, also, ja, also ich weiß, dass er gefährlich lebt jetzt. Er ist in manche Länder gefahren, wo er eben selber dann eingesehen hat, er hat Elend gestiftet und nichts Gutes und hat dort vor den Betroffenen Vorträge gehalten und hat sich sozusagen entschuldigt dafür. Hat ungeheuer viel Kritik eingesteckt, aber hat gesagt, ja, er will jetzt jeden Tag dazu benutzen, Schuld abzutragen, die er begangen hat. Und dann gesagt, ja, also ich weiß nicht, wie lange ich noch lebe, ob ich noch 10 Jahre, 20 Jahre oder 20 Tage lebe, aber nicht mehr will. Also für mich ein sehr eindrucksvoller Mann. Und für mich war dann das Aha-Erlebnis, dass Korruption in vielen Fällen mit Bestechungen, mit Erpressungen hergeht. Also man sucht sich jemanden, der erpressbar ist. Und sagt, pass auf, du bist unser Mann, wir setzen dich da auf diesen Posten hin, du weißt, was du zu tun hast, das sagen wir da schon. Und wenn du aber nicht spürst, weißt du eh, was passiert, ne? Dann sitzt du im Häfen. Also, das ist eine Methode, die leider sehr verbreitet ist. Mein Vater hat mir vor vielen Jahrzehnten schon einmal gesagt, was ich damals auch sehr erstaunlich gefunden habe, dass viele Leute, die einen hohen Posten beziehen, mit ihrer Nominierung gleich ein Rücktrittsschreiben unterzeichnen. Das liegt irgendwo in einem Tresor. Und wenn er nicht spurt, dann kann er am nächsten Tag in der Zeitung lesen, dass er zurückgetreten ist. Also das sind auch Methoden, die sozusagen ich sage immer, das Problem ist, die meisten Leute sind anständig. Ja, und die können sich gar nicht vorstellen, wie unanständig andere sind und wollen das dann einfach nicht glauben, weil das ihr heiles Weltbild beschädigt. Aber wir müssen den Raum Tatsachen ins Auge schauen. Ja, dann gibt es den ökonomischen Fundamentalismus, der auf Adam Smith zurückgeht, der in seinem berühmten Buch Der Wohlstand der Nationen erklärt hat, dass Raffsucht, die an sich natürlich was Schlechtes ist, aber dazu führt, dass das allgemeine Wohl vermehrt wird, weil die schaffen Arbeit und alles Mögliche. Ne? Und das ist heute noch eine Grundannahme oder eine Grundthese der herrschenden neoliberalen Ökonomie, dass man sagt, bitte, der Markt erledigt alles. Und wenn ihr glaubt, ihr müsst da irgendwie regulierend eingreifen, da fällt ihr nur dieser unsichtbaren Hand in die Hand. Also fällt ihr der nur, hindert ihr die nur, das Gute zu machen, da kommt also nichts Gescheites raus. Ja, ein prominenter Ökonom, Milton Friedman, der auch Nobelpreisträger war, dazu muss man sagen, der Wirtschaftsnobelpreis ist kein echter Nobelpreis. Und der ist nicht vom Nobel gestiftet worden, sondern von irgendwelchen anderen und klingt nur so. Ne? Aber Der hat einmal sehr schön gesagt, the business of business is business. Und noch deutlicher hat er gesagt, the social responsibility of business is to increase its profits. Ja, das ist völlig klar. Und jetzt sagt man natürlich, das ist schier, das darf es eigentlich nicht geben, aber es ist die Wahrheit, weil wenn heute irgendein Banker sagt, na, dieses Geschäft mache ich nicht, weil das ist unethisch oder das macht mehr Schaden als Nutzen, dann sagt man, im Moment, dann bist aber du nicht der richtige Mann an diesem Platz, weil du bist da, dass du die Shareholder Values vermehrst. Und wenn du das nicht kannst, dann bist du nicht der Richtige. Ja, ein sehr interessanter, gescheiter Mann, Georg Picht. Ich habe ihn kennengelernt. Er war Leiter der Studien, wie hat das geheißen, evangelischen Studiengemeinschaft. Und er war eben Religionsphilosoph. Und er hat in seiner Schrift Umweltschutz und Politik im Jahr 71 schon sehr klar gemacht, dass unser politisches Instrumentarium eigentlich mit den Problemen nicht fertig wird, mit denen wir konfrontiert sind. Also das ist auch eine sehr interessante Geschichte. Man kann dann auch sagen, heute kommen die Vorgaben, die kommen heute aus dem, was man tiefen Staat nennen kann. Ich gehe dann gleich noch weiter darauf ein, was man unter dem tiefen Staat verstehen kann. Ja, vielleicht zum ersten Mal ist dieser Begriff aufgetaucht. In der Türkei, da gab es einen Autounfall und da sind Regierungsmitglieder drinnen gesessen und der größte Mafiosi des Landes. Also da wurde dann klar, Moment, da gibt es aber innige Verbindungen zwischen organisierten Verbrechen und Politik. Und dieses, was da dahinter ist, das ist der tiefe Staat, das sind die Machtkonzentrationen, die sozusagen wiederum ganz mächtig auf die Wirtschaft, von der Wirtschaft auch sehr stark beeinflusst sind, die dann die Politik auch bestimmen und dann letztlich auch auf die Kultur wirken. Und man kann von unserer Perspektive sagen, im Grunde müsste es anders laufen. Die menschlich-sittlichen Werte, nennen wir es jetzt Verantwortungsethik. Das, was wir tun, das soll anständig sein, soll zukunftsfähig sein. Also Zukunftsverantwortung müsste auf die Kultur einwirken, müsste auf die Politik einwirken und müsste die Politik bestimmen. Heute ist aber leider anders. Und da das heute nicht ganz, also das Ziel sollte sein, Technik und Wirtschaft nach Menschenmaß, das Subsidiaritätsprinzip verwirklichen, dass lokal die Probleme gelöst werden, die lokal gelöst werden können und so weiter. Theodore Roosevelt, 26. US-Präsident, hat kurz nach seiner Amtszeit Folgendes gesagt: Hinter dem, was wir für die Regierung halten, thront im Verborgenen eine Regierung ohne jede Bindung an und ohne jede Verantwortung für das Volk. Die Vernichtung dieser unsichtbaren Regierung und Zerschlagung der unheiligen Allianz von korrupter Wirtschaft und korrupter Politik ist die entscheidende politische Herausforderung dieser Zeit, hat Theodore Roosevelt vor 112 Jahren gesagt. Und seither hat sich natürlich diese strukturelle Macht weiterentwickelt ist wesentlich raffinierter in ihrer Auswirkung. Ja, was können Politiker bewegen? Da habe ich Ihnen, glaube ich, auch einmal schon ein Erlebnis erzählt, das einer meiner alten Freunde gemacht hat. Franz Fischler, der jahrelang Agrarkommissar bei der EU war, hat einen Vortrag gehalten in seiner Funktion als Präsident des Ökosozialen Forums. Da war er zeitlang Präsident. Und mein Freund Wolfgang Pekny, ein früherer aktiver Greenpeacer, jetzt betreibt er die Plattform Footprint, der hat diesen Vortrag gehört und hat mir gesagt, du, also großartig, was der Fischler geredet hat, einen schöneren Vortrag hätte also kein Ökologe halten können. Und er hat dann den Fischler gefragt, Herr Dr. Fischler, Sie haben doch jetzt jahrelang einen sehr einflussreichen Posten bekleidet bei der EU. Was von all dem, was Sie da uns heute erzählt haben, konnten Sie da umsetzen? Ich war ein bisschen perplex, der Fischler, und dann habe ich gesagt, Sie werden doch nicht glauben, dass man in so einer Position irgendwas bewegen kann. Also auch das ist nicht uninteressant. Und ich empfehle Ihnen auch dieses Buch, herausgegeben von Ulrich Mies, Fassaden, Demokratie und tiefer Staat, weil da versteht man dann, da sind eine ganze Reihe Beiträge drin. Und da versteht man dann eben, wo die Vorgaben vorkommen und dass die allermeisten Politiker eigentlich Marionetten sind. Wenn man die austauscht, ändert sich nicht viel, weil der tiefe Staat gleich bleibt. Also das sind auch Dinge, die man verstehen muss, wenn man, ja, nämlich, mir ist ja eines auch immer wieder aufgefallen, wenn man jahrzehntelang in der Ökologiebewegung tätig ist, ja, dann taucht oft, ja, dann gibt es, weiß ich, Nachhaltigkeitsstrategien mit 5 Sitzungen und weiß der Kuckuck was alles. Und da entsteht dann der Eindruck, ich brauche eigentlich nur erzählen, was gescheit ist und was zu tun ist. Und das passiert dann irgendwann von selber. Ne? Und das ist es eben nicht, sondern die Frage ist, warum ist denn bisher von all dem, was wir schon seit Jahrzehnten wissen, was gescheit wäre, ökologische Steuerreform, Energiewende, Weg von Verschleiß, gibt es die Alternativen alle und so weiter. Warum ist da nichts passiert? Ja, da gibt es gut organisierten Widerstand. Das ist das Wesentliche, das man verstehen muss. Ja? Die anderen, die wir versuchen, die Welt Schlimmes zu verhindern, Positives in die Welt zu bringen, aber an dem Schlimmen wird verdient und da gibt es die gut organisierten Interessen. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen das schon erzählt habe, vor ein paar Jahren bin ich da zufällig drauf gekommen, als Anfang der 1970er Jahre, nach dem Buch von Rachel Carson, Der stumme Frühling, da hat es in Amerika Hearings gegeben, der Präsident John F. Kennedy, der war damals Präsident, der war sehr beeindruckt. Und da gab es dann die ersten Umweltgesetze und die haben den Mächtigen nicht gefallen. Ökologie wurde als Subversive Science bezeichnet. Und da hat sich dann 1973 der Business Roundtable gegründet. Da sind von 200 Spitzenfirmen die Vorstandsvorsitzenden zusammengekommen und haben gemeinsam mit Medienvertretern und mit PR-Firmenvertretern haben sie Strategien ausgearbeitet, wie man diese Ökologiebewegung paralysieren kann. Und da sind dann viele Strategien gekommen. Und also das geht hin bis zum Astroturfing. Das heißt falscher grüner Rasen. Also eine Firma, zum Beispiel eine Waffenfirma, die kann sich, wenn jetzt Gesetze in Vorbereitung sind, wo man die Waffengesetze in den USA verschärfen will, dann kauft sich die bei einer PR-Firma eine Bürgerinitiative, eine Graswurzelbewegung, die mit professionellen Sprüchen daherkommt, wie das für die Freiheit und Ding und Tradition und weiß ich was alles, warum das so wichtig ist, dass man jederzeit einen Colt griffbereit haben muss. Und die haben dann eine super Presse, weil das geht, ist alles koordiniert. Und jetzt können Sie sich vorstellen, das war 73, also vor 50 Jahren. Seither hat sich das Ganze enorm verfeinert und verbessert. Die Strategien, die gegen eine zukunftsfähige Entwicklung sind, die für die gegen Frieden sind, die für Krieg sind. Die Waffenindustrie, die wirft die größten Profite ab. Ich habe irgendwo eine Folie, da sieht man innerhalb von einem 10-Jahres-Abschnitt, die DAX-Aktien oder Index, der geht aufs Doppelte hinauf. Und, oder na, der Dow Jones-Aktien verdoppeln ihren Wert und die Aktien mancher Rüstungsfirmen ver-37-fach in 10 Jahren. Und da kann man sich vorstellen, ja, warum gibt es Kriege? Ja, weil da sitzen Leute, die verdienen Millionen, Millionen, Millionen. Es gibt, ja, das Medley Butler kommt noch. Ja. Also wir suchen nach Alternativen. Jetzt haben wir einmal gesehen, wie mies alles ist und was alles schief läuft und wie wenig zukunftsfähig vieles ist. Und ich mache das jetzt, ich muss ein bisschen schneller meine Folien durchgehen, weil sonst kommen wir nicht zum Ende in dem Semester. Mensch und Erde, Ludwig Klages, 1913, hat eine großartige Rede gehalten, in der er die Zivilisation fundamental kritisiert. Im Skriptum finden Sie da Details, also bitte lesen Sie auch das Skriptum. Das ist ja online verfügbar. Ein interessanter Mann war auch Adolf von Gutenberg, ein Professor an der BOKU. Nach ihm ist das Gutenberg-Haus benannt und gleich daneben im Türkenschanzpark steht sein Denkmal. Und er hat eben auch damals schon gesagt, der Mensch beherrscht heute die Natur in weitgehendem Maße. Er beherrscht nicht nur Land und Wasser, die Tier- und Pflanzenwelt. Er schickt sich auf den Neuesten aus, die Lüfte zu beherrschen und so weiter. Und er sagt dann eben auch, das ist komischerweise jetzt auf der Folie verschwunden, aber er sagt jedenfalls, dass wir die Natur auch schützen müssen bei allem Verständnis, dass wir sie nützen, auch die Gewässer und so weiter, aber die Schönheit und der Eigenwert der Natur, der erfordert uns auch respektvoll damit umzugehen. Also das war schon ein früher Pionier des Umweltschutzes in Österreich. In Österreich hat sich viel getan. 1872 wurde der Wienerwald gerettet vor Abholzung. Das muss ich vorstellen. Also Josef Schöffel war ein Gemeinderat in Mödling und der hat einen jahrelangen Kampf geführt gegen die korrupte Bürokratie damals. Da hat man gesagt, ja, also der Staat, der wirtschaftet ja ineffizient, die Privaten machen das viel besser. Und das liest sich ganz modern, wie die Privatisierung heute auch läuft. Und jedenfalls sind große Domänen des Wienerwaldes verscherbelt worden an Private. Die haben dann sofort den Kaufbetrag hereingebracht durch Schlägerungen, haben mit Gewinn das weiterverkauft, weitere Schlägerungen. Und das Devastierte ist dann weiterverkauft worden mit Gewinn. Also es ist in einer unglaublichen Weise mit Staatseigentum Schindluder getrieben worden. Und Schöffel hat dann nach langem Kampf hat er dann recht bekommen. Und dass wir heute einen Wald- und Wiesengürtel haben, das verdanken wir dem Josef Schöffel, der als Einzelner mit viel Einsatz gewirkt hat. Peter Rosegger in der Steiermark war auch ein sehr engagierter Naturschützer. Auch da gibt es viel Schrifttum drüber. Er hat auch eine eigene Zeitschrift herausgegeben. 1913 wurde der Österreichische Naturschutzbund gegründet. Und wenn wir den nicht hätten, würde Österreich auch ganz anders ausschauen. Also es hat viel gegeben, was der Naturschutzbund bewahrt hat. Zum Beispiel die Grimmler Wasserfälle. Die wären längst verbaut, wenn nicht der Naturschutzbund schon in den 50er Jahren das verhindert hätte. Dann wollte man 1971 eine Brücke über den Neusiedler See bauen. Das wäre auch eine wirklich ungute Geschichte gewesen. Da stellen Sie sich vor, im Winter, was da Streusalz oder in den See geht oder wenn es da einen Unfall gibt mit einem Tankwagen oder ähnliches und dann natürlich ein unnötiges Prestigeprojekt. Aber wurde verhindert, da hat auch der Naturschutzbund viel beigetragen. Ja, dann gab es auch zu dieser Zeit erste Kundgebungen gegen Atomenergie. 1975 hätte das zweite Atomkraftwerk in Bau gehen sollen, bei der Nähe der Enzmündung, bei Stein St. Bartholomäus. Aber dort hat sich massiver Widerstand geregt und war da auch unterwegs, manchmal mehrmals in der Woche bei irgendwelchen Veranstaltungen dort, im Perg, in St. Florian, in Linz und so weiter und so weiter. Ja.
Ja, das war das erste schon,
Bitte, bitte.
das gewesen war, das erste schon geöffnet hat, das noch in zweiter Form wollten, oder das
Ja,
zeigt.
das war ja voll im Bau, Zwentendorf, und da war klar, dass das in Betrieb geht. Man wollte ein zweites bauen.
Parallel im gleichen
Ja, zweites
Preis.
und ein drittes war geplant. Ja. Und ja, also das war damals eine wilde Geschichte. Und da gab es, wie gesagt, ja, also auch, Sie müssen sich vorstellen, da ist immer die Kernkraftwerksplanungsgesellschaft aufgetreten, hat eine Informationsveranstaltung gemacht, sagen wir in St. Florian. Ja. Und da sind die Atomgegner auch marschiert auch. Und ich habe damals gerade in St. Florian einen lieben Freund gewonnen, bei dem habe ich dann auch übernachtet, wann das länger gedauert hat. Und die haben kein gutes Leben gehabt, die Kernkraftwerksplaner, weil das Publikum schon sehr gut argumentativ drauf war. Und diese Veranstaltungen sind eigentlich sehr gut für uns, wenn ich sage, gelaufen. Ja. Und noch, war dann schon später am Abend, 11 Uhr oder so, mit Vorführungen von denen und Diskussionen. Hitzige Diskussion, und es ist eben für die Kritiker gut gelaufen. Und wir sind dann auch so in Spanien scherzend beieinander gestanden, der Fritz Vizan, in St. Florian, Mensch, mit den Herren von der Kernkraftwerksplanung, das ist echt und so. Ich mache das an meinen Spaß. Und, ja, es war auch immer wieder auch amüsant. Und das gehört dazu, also der Humor und all das gehört auch zu den Protesten. Und die Proteste gegen die Atomenergie, die waren großartig. Da hat es immer wieder auch, da haben sich Liedermacher betätigt. Also ich kann an Interessenten kann ich da gern auch so Lieder weiterschicken, weil da waren tolle Lieder, großartig. Und das hat eine Stimmung gegeben, und wenn da Tausende zusammen sind, bei einem Marsch nach Zwentendorf oder so, dann war das eine erhebende Geschichte. Und nach sind dann auch, das war auch eine ganz wichtige Angelegenheit, Rainer Mausfeld, den ich Ihnen auch schon mehrmals empfohlen habe, ein Psychologe und Kognitionsforscher, der sagte ja in aller Klarheit, das Kernstück der Demokratie ist der öffentliche Debattenraum. Es müssen zu einer wichtigen Frage alle Aspekte abgebildet werden in den Medien. Also es muss ein Pro und Contra geben und es darf dieser Debattenraum nicht verzerrt sein durch irgendwelche Interessen, dass man sagt, ja, also das unterdrücken wir, das wird sehr stark betont. Nein, es müssen alle Perspektiven müssen sachlich abgebildet werden. Und in der Atomfrage war es jahrelang so, also bis 75, 71 ist das in Bau gegangen, das erste Atomkraftwerk bei Zwentendorf. Und die Medien, Kritik war eigentlich nicht in den Medien. Und zwar vor allem deshalb, weil man ja sehr, sehr, sehr überzeugend dargelegt hat, also bitte, wenn Sie von Atomphysik und von Kerntechnik nichts verstehen, dann bitte, dann halten Sie doch den Mund, dann haben Sie nichts zu sagen zu dem Thema. Das ist eine Sache der Experten. Das ist eine Sachfrage. Und wer da was versteht davon, darf mitreden. Aber die Leute, die nichts davon verstehen und sie nur fürchten davor, die bitte, die sollen den Mund halten. Und ich kann mich auch erinnern, damals war ich an der BOKU Assistent und mein Chef, Professor Schubert Soldan, war auch ein naturbewusster Mensch und auch ganz in der Atomkritik. Und der hat eines Tages zu mir gesagt, damals gab es die Sendung Watschenmann und da war Jörg Maute, der später auch in der Stadtrat war, der hat das gemacht, also ein sehr gescheiter Mann. Und mein Chef Schubert Soldan sagt zu mir, also weiß, gehen Sie zu meinem Freund, dem Jörg Maute, dem Watschenmann, und erzählen Sie ihm Ihre Radioaktivitätsgeschichten und der soll da mal was machen damit. Ja, da bin ich in der Dienstzeit zum Jörg Maute gegangen, schöne Grüße vom Chef, und der Jörg Maute hat sich das angehört und hat gesagt, na, die Sache ist ihm zu heiß, das dauert er sich nicht. Und das war damals auch so. Vielleicht erzähle ich Ihnen noch eine andere Geschichte. Nämlich, um die Stimmung zu zeigen. Ja. Ich war im Reaktorzentrum Seibersdorf vorher und habe mich noch an Posten umgeschaut, weil ich von dort weg wollte. Also über das Reaktorzentrum könnte ich auch lange Geschichten erzählen, die sicher nicht uninteressant sind. Ja, und da hatte ich zwei Optionen. Ein Kollege vom Hygieneinstitut, der die Abteilung Parasitologie geleitet hat, der hatte eine Assistentenstelle zur Verfügung gehabt und hat mich gefragt, ob ich Interesse habe. Ja, im Prinzip ja, aber mein Freund Martin Steiner, der erster Assistent beim Schubert Soldan war, Institut für Zoologie hier in der BOKU, damals 74, 70 war das, 1970, der hat ihm auch gesagt, ja, also es gibt die Möglichkeit, dass ich da Assistent werde. Gut, also jedenfalls war ein Weltgesundheitstag und einer der frühen Anti-Atom-Aktivisten hat mich ersucht, ich soll da ein kurzes Referat halten, ein paar kritische Worte zur Atomenergie. Und das habe ich gemacht, ja, eh sehr schaumgebremst damals. Und am nächsten Tag hat mich der Kollege von der Parasitologie angerufen und hat gesagt, ja, ich muss Ihnen sagen, heute hat mich der Chef gefragt, der Professor Flamm war das da, der Chef des Hygieneinstituts, also Institut für Vorsorgemedizin, ob der weiß, der da gestern was gegen die Atomenergie gesagt hat, ob das der gleiche ist, der da bei uns eine Assistentenstelle haben will. Ja, hat der Asbeck gesagt, ja, das ist der gleiche. Ja, also da wird nichts aus der Assistentenstelle, weil mit Extremisten will ich nichts zu tun haben. Also ich war damals ein Extremist, weil ich, also der Professor für Vorsorgemedizin, der hat einen, der vor den gesundheitlichen Folgen der Atomenergie gewarnt hat, einen Extremisten genannt. Ja, so, und es sind die Kundgebungen gegen Atomenergie und die Stimmung, die ist immer stärker geworden, Zwentendorf war im Bau. Und da hat die Regierung beschlossen, eine Informationskampagne zu machen. Und da muss man eines sagen, die war natürlich geplant, dass man jetzt den Leuten klar macht, dass die Atomenergie eine super Geschichte ist. Aber man hat auch die Kritiker einbezogen. Und ich war damals mit Bernd Lötsch gemeinsam, haben wir das ein kleines Institut für Umweltwissenschaften und Naturschutz betrieben, das bei der Boltzmann-Gesellschaft angesiedelt war. Und an uns
Schlingnatter, Muskelnatter, Würfelnatter, Ringelnatter,
Kernkraftwerk hat auch gedroht, aber das ist Gott sei Dank nicht gekommen. Und dann gab es natürlich vor 40 Jahren die dramatischen Ereignisse um Hamburg, und das Kraftwerk Hamburg. Also da ist dann ja heute das 40-jährige Jubiläum. Da kennt man natürlich auch jetzt lange Geschichten erzählen, und jetzt habe ich auch einen Vortrag darüber gehalten, war ja da auch in der AU persönlich vorhanden und beteiligt auch an den Gesprächen mit Regierungsvertretern. Da hat sich wirklich damals Ungeheures abgespielt, was man im Vorhinein nicht für möglich gehalten hätte. Also da waren wirklich Tausende unterwegs und jeder, der dabei war, der hat dann jahrelang noch spannende Geschichten aus der AU erzählen können. Ja, auf meiner Homepage finden Sie auch einen Beitrag mit dem Titel Der Geist von Hamburg. Dann war auch eine nicht unerhebliche Geschichte, war ja eben dann, war dann das Gentechnik-Volksbegehren. Ja, wir haben in Salzburg, haben wir 1977 eine Konferenz gemacht über eine Nichtnutzung. Und zwar haben internationale Gruppen, also die Freien International, die haben üblicherweise bei einer Generalkonferenz der Internationalen Atomenergieorganisation haben sie eine Gegenkonferenz gemacht. Und einmal war 1977 in Salzburg diese Konferenz der Internationalen Atomenergieorganisation, und da sind die internationalen Gruppen an den österreichischen Naturschutzbund herangetreten. Ja, wir mögen helfen bei der Veranstaltung einer internationalen Konferenz für eine nicht-nukleare Zukunft. Und da muss man sich vorstellen, da hat es null Förderung gegeben. Also da hat es eine Konferenz, wo aus 22 Ländern Leute gekommen sind, die wurde einfach organisiert und ist ohne Fremdmittel aufgewickelt worden. Da war damals Greta Meissner-Blau sehr aktiv, ich habe da auch mitmachen müssen. Und bei dieser Konferenz, das ist die lange Vorrede, war ein Professor, ein Physiker aus Indien. Und der hat eben gesagt, und dieser Professor hat eben gesagt, uns erklärt man immer,
dass Entwicklung Wirtschaftswachstum ist. Und Wirtschaftswachstum bedeutet Wachstum des Energieverbrauchs. Das ist so die Kennzahl, die übliche. Und das bedeutet eben auch, dass mehr Elektrizität erzeugt wird. Und dafür braucht man halt dann Kernenergie. Also das ist eben dieses Paradigma. Und Professor Reddy hat eben gesagt, diese Kette stimmt in keinem Glied. Entwicklung ist die Verbesserung der Lebensbedingungen der Ärmsten. Und das ist genau eigentlich die wesentliche Sache, weil es eine große Zahl von Menschen gibt, die in Armut und Elend leben. Und wenn ich jetzt in dem Land jetzt Techniktransfer mache und Atomkraftwerk baue oder sowas, dann hilft es den Ärmsten überhaupt nicht, weil die leben in vielen Dörfern, wo es überhaupt gar keinen Strom, gar keine Elektrizitätsversorgung gibt in dem Sinn. Denen könnte man vielleicht helfen mit kleinen Solaranlagen oder mit anderen Dingen, wo man sagt, wo sind denn die Nöte und wie kann ich auf einfache Weise da etwas Positives tun. Und da ist dann wichtig, Ernst Friedrich Schumacher zu erwähnen, diesen deutschstämmigen, in Großbritannien lebenden, gelebt habenden Ökonom, der berühmt wurde mit seinem Buch Small is Beautiful. Auf Deutsch hat das geheißen, es geht auch anders, jenseits des Wachstums, Technik und Wirtschaft nach Menschenmaß. Und Schumacher hat eben gesagt, die Dinge haben sich vom Maß des Menschen entfernt. Die Dinge sind zu groß geworden, zu kompliziert, zu teuer und zu gewalttätig. Also da kann man sich jetzt vieles vorstellen, ob das jetzt eine Massentierhaltung ist, ob das irgendein riesiges Spital ist, ob das, Schumacher hat eben betont, dass es das menschliche Maß gibt, das wir berücksichtigen sollten. Und er hat dann das geschaffen, was man, er hat es genannt, appropriate technology, also angepasste Technik. Oder man kann sie sanfte Technik nennen. Also das sind Werkzeuge, die verhältnismäßig klein sind, verhältnismäßig einfach sind und verhältnismäßig billig oder erschwinglich sind und gewaltfrei sind, keine negativen Folgewirkungen haben. Technik nach Menschenmaß. Ein Beispiel sanfter Technik, eine Schusternähmaschine, Baujahr 1895, die habe ich irgendwann einmal bekommen. Sie war leicht zu reparieren und nähte wie am ersten Tag. Ja. Und wenn man sich jetzt, ich war einmal in Tansania und da hat man immer gesehen, es ist jetzt irgendeine Veranda und da sitzt jemand und der hat so eine Maschine. Ja. Und die verschafft ihm den Erwerb, weil auf der Maschine näht er was und verkauft was, repariert was, so weiter. Also das ist sanfte Technik. Eine andere sanfte Technik ist der hydraulische Widder. Hier auf diesem Bild sieht man rechts im Bild da war Waldheim seinerzeit UNO-Generalsekretär und dieser Mann ist Václav Mizuta, ein Pole, der sich in Afrika für ganz in dem Sinn einsetzt, dass er den Leuten hilft, ihre wichtigsten Probleme zu lösen. Und ein Problem ist eben Wasser zum Beispiel aus einer Schlucht heraufzuholen, aus einer Bachschlucht. In Nepal machen das zum Beispiel Frauen, die müssen da über glitschige, felsige, steile Wege runtergehen und dann mit einem Kübel Wasser hinauf zu der Siedlung. Und in den Alpen hatten wir ähnliche Probleme und da gab es das, was man den hydraulischen Widder nennt. Hier sehen Sie ein Modell, links im Bild dieses gelbe Ding, zeige ich Ihnen gleich noch besser, ist der hydraulische Widder. Aus einem Bach macht man einen kleinen Stau und leitet da durch ein Rohr in den hydraulischen Widder das Wasser hinein. Und das beschleunigt sich und ab einer gewissen Geschwindigkeit schlägt ein Ventil zu und ein Teil des Wassers wird dann hochgepumpt. Und das geht so tak, 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 tak und weit oben spritzt Wasser in einen Trog hinein. Und nun hat diese Schuhmacher auch eben gesagt, ja, beste Techniker werden eingesetzt, um so ein Modell zu optimieren und um es so zu konstruieren, dass es leicht nachbaubar ist. Also Schuhmacher hat auch den schönen Satz geprägt, der bei all meinen handwerklichen Tätigkeiten auch Leitsatz ist. Jeder drittklassige Ingenieur kann eine komplizierte Sache noch komplizierter machen. Aber etwas zu verbessern und dabei zu vereinfachen, dazu gehört ein Hauch Genie. Und da wird eben, und das ist ein Modell, das aus einfachen Teilen zusammenzubauen ist, die man auch für Gerüstbau verwendet, ist optimiert in seinem ganzen Ding, in seinen ganzen Dimensionen. Und dieses Modell, das in der Schweiz aktiv war, hat Wasser 300 Meter Höhenmeter hoch gepumpt und nach 20 Jahren Betrieb hat man nur ein Gummiblattl austauschen müssen. Also das wird mit der kinetischen Energie des Wassers, wird ein Teil des Wassers hochgepumpt. Und jetzt muss man sich vorstellen, was das bedeutet für ein Dorf in Nepal, wenn man denen sowas dort hinstellt. Ja, die müssen auf einmal, müssen die Frauen, die Armen, nicht, was ich, in diese glitschigen Wege runtergehen und die schweren Lasten hinauftragen. Also da ist eine, das ist eine wichtige Energiedienstleistung, die man auf diese Art ganz einfach lösen kann. Billig, einfach, überschaubar. Eine andere Geschichte sind Kochkisten. Die hat da ein Amerikaner entwickelt. Solarbox Cookers. Das ist eine isolierende Kiste. Im einfachsten Fall zwei Wellkartons verschiedener Größe, dazwischen mit Stroh oder Zeitungspapier ausgestopft, innen mit Alufolie beklebt, der Deckel auch mit Alufolie beklebt und eine Glasplatte drauf und dunkle Töpfe. Und bei guter Sonneneinstrahlung können da 200 Grad entstehen. Da kann man sogar Brot backen damit. Und weil es ja in vielen Ländern eine Brennholzkrise gibt, die letzten Waldreste werden vernichtet und auf diese Art kann man da einsparen. Václav Mitsuta hat auch der hat im Messepalast damals eben in den 70er Jahren eine tolle Ausstellung gehabt und ich hatte Gelegenheit mit ihm auch mich auseinanderzusetzen. Wir haben ja dort unser Institut gehabt und ich habe mit Mitsuta länger plaudern können. Und der hat zum Beispiel gesagt, ja, also der Schuhmacher, den schätzt er ja sehr, aber angepasste Technik und appropriate Technology, das wollen die Leute alles nicht. Die wollen moderne Technik. Und deswegen hat er seine Anleitungen, um effiziente Öfen zu bauen, hat er genannt Modern Stoves for All. Und er hat Methoden entwickelt, ähnlich auch wie der Schuhmacher, dass er mit gescheiten Verbrennungstechniken hat er einfache Modelle entwickelt, die man aus Lehm verstärkt durch Strohfasern herstellen kann. Und Sie sehen da diese roten Pfeile, das sind Kanäle da, Luftkanäle, und wenn die Schichte warm wird, zieht es da sauerstoffreiche Frischluft hinein durch diese Kanäle. Und in dem oberen Bereich, wo die Flamme dann ist, kommt noch frische, sauerstoffreiche Luft dazu und da entsteht eine vollständige Verbrennung. Normalerweise, wenn Sie Holz zum Beispiel anzünden, einen Ofen von unten, dann brennt es und dann sind Schwelgase, Rauch kommt da, das Ganze ätzt, wenn Sie ein Feuer machen auf diese Art, werden Sie sehen, wenn Ihnen die Augen tränen. Und in dem Fall entsteht aber dann kein Ruß und keine Schwelprodukte, die augenreizend sind und so, sondern hohe Effizienz und saubere Abgase. Übrigens, mir hat einmal auch jemand erklärt, wie man einen Ofen rauchfrei anzündet. Also wenn Sie einen Holzofen anzünden, werden Sie sehen, wenn Sie unten anzünden, dann raucht es. Aber Sie können das Ganze umgekehrt machen, von oben anzünden. Es geht nicht ganz so einfach, aber wenn es gelingt, da müssen alle Gase durch die Flamme durch und werden verbrannt. Während von unten wird eben durch Hitze einmal verschweltes Holz und da gehen allerhand unverbrannte, ätzende Stoffe raus. Einfache Herstellung und wiederum Entlastung der Frauen, weil meistens die Frauen das Brennholz herbeischleppen müssen. Und ganz wichtig ist, dass bei diesen Öfen der Wirkungsgrad sehr hoch ist. Der ist zehnmal so hoch im Vergleich zu einem offenen Feuer. Und Mitsuta hat auch erzählt, wie er das den Leuten nahe bringt. Also nicht so besserwisserisch, da passt auf, also ich zeige euch jetzt was super Gutes und das müsst ihr machen, sondern er hat es anders gemacht. Er hat zum Beispiel erzählt, in Nairobi war so eine Umweltausstellung und da hat er seinen Ofen dort hingestellt und einheimische Frauen sind vorübergegangen und da hat er gesagt, halt, habt ihr im Moment Zeit, ich will euch da was bieten, schaut her, ich habe da einen Ofen gebaut und aber irgendwas stimmt an dem Ofen nicht. Und ihr kennt euch doch sicher gut aus im Kochen und Heizen und so. Könnt ihr so lieb sein und für mich den Ofen ausprobieren und mir dann sagen, was dem fällt. Ja, liebe die Frauen waren, haben gesagt, ja, machen wir. Und haben da angefangen zu kochen. Ich habe gesagt, der Ofen, der hat gar nichts, der ist fantastisch. Wie kommen wir zu so einem Ofen? Und da hat er eben eine ganze Gilde ins Leben gerufen, die den Leuten, mit den Leuten die Öfen baut. Da werden so Formen hingestellt. Eine andere Geschichte ist die Heubox. Wenn man zum Beispiel Bohnen oder Getreide kocht, dann kann man jetzt das in einen Topf lange köcheln, bis weich ist, oder man kocht es auf und stellt es in ein isolierendes Gefäß hinein und lässt es dann weiter garen, weil die Temperatur ist ja dann hoch. Also man kann eine Menge Energie sparen mit so einer Heubox. Dann gibt es ein großes Dilemma in vielen Gegenden. Da im Roten Kreis oder Oval sehen Sie Kuhdung, der an die Wand geklebt wird, weil er als Heizmaterial zum Kochen verwendet wird. Und da gibt es natürlich auch Augenreizungen und weiß ich was alles. Und der Dung steht nicht zur Düngung mehr zur Verfügung. Und da ist die Lösung, das Biogas, wo die Chinesen führend waren schon vor Jahrzehnten, weil, das müssen Sie sich vorstellen, lange Kohlenstoffketten und dann irgendwelche Aminogruppen dran, die sind für die Düngung wichtig, aber die lange Kohlenstoffkette wird eben von den bei der Biomethangärung abgezwackt und in den gut vielfach verwendbaren Energieträger Methan umgewandelt. Und im Schlamm dieser Biogaskonverter, im Schlamm unten, ist ein großartiger Dünger. Alle für die Düngung wichtigen Stoffe, die sind dort drin. Und das, man kann also da das Dilemma lösen mit Biogas als Dünger verwenden, den Kuhdung und die Abfälle, die man hat, oder eben als zum Verbrennen. Und da kann man sowohl verbrennen als auch Dünger. Also über Biogas könnte man auch viele Geschichten noch erzählen. Aber jedenfalls kommen wir jetzt zu dem Aspekt, dass man sagt, Technik soll ja nicht Schicksal sein, sondern Technik soll Werkzeug sein, soll uns helfen, Probleme zu lösen. Und wir sollten eigentlich in der Lage sein, die Technik zu wählen, die wir haben wollen. Und die, die wir nicht haben wollen, die lassen wir einfach. Und dazu ist es aber wichtig, Technik zu bewerten, zu sagen, ja, welche Eigenschaften hat sie, welche Vorteile, welche Nachteile und das aber in einem ökologisch-gesellschaftlichen Zusammenhang. Und es geht dann auch darum, dass wir Technikentwicklung im Interesse der Menschen betreiben und nicht im Interesse der Konzerne. Wenn wir uns die Frage nach der Verantwortung stellen, dann ist es auch wichtig zu sehen, dass potenziell folgenschwere Vorhaben nicht durch einzelne positive Aspekte gerechtfertigt werden können. Also ich kann nicht sagen, also aus einem Atomkraftwerk kommt weniger Kohlendioxid raus als aus einem Kohlekraftwerk und daher ist es gut. Dann soll man sagen, ja, was ist denn sonst noch alles? Was hängt denn sonst noch alles damit zusammen? Also wenn wir Technik bewerten wollen, dann müssen wir diese Technik in einem großen Systemzusammenhang betrachten und eben fragen, was für ökologische Folgen hat diese Technik möglicherweise, welche gesellschaftlichen Folgen. Macht sie uns freier, unabhängiger oder treten Zwänge auf, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen? Und da ist es eben auch ganz wichtig, dass wir die Prinzipien Sicherheitsprinzip und Vorsorgeprinzip anwenden müssen. Also im Zweifel eher die negativen Aspekte und nicht die Frage stellen, was passiert, wenn alles nach Wunsch geht, sondern was kann im schlimmsten Fall schiefgehen und können wir das überhaupt akzeptieren. Also wichtige Bewertungskriterien für Technik, die nach dem Maße des Menschen gestaltet sein sollte, als Werkzeug, das man benutzt und das man aber, wenn man es nicht mehr braucht, auch weglegen kann. Ist zum Beispiel Atomenergie sehr schwer wegzulegen, weil da Milliarden drinnen stecken. Da kann man nicht sagen, na, sperren wir es einfach zu, die Anlagen. Oder ja, wenn die Besitzer sagen, ja, das kostet aber sehr viel. Wichtig ist, wenn man Technik beurteilen will, dass sie überschaubar sein muss. Ich muss sie verstehen können. Weil nur dann kann ich mögliche negative Folgen auch überhaupt erkennen. Fehlertoleranz ist auch etwas ganz Entscheidendes. Menschen machen immer Fehler. Ein deutscher Publizist hat einmal sehr schön gesagt, dass das Menschenmögliche getan wird, heißt, dass das Unzulängliche getan wird. Denn menschliches Handeln ist fehlerhaft und menschliches Ermessen ist lückenhaft. Also das ist, glaube ich, eine sehr klare Beschreibung. Und Fehler dürfen nicht in Katastrophen münden. Und da erinnere ich wieder an das Buch von Charles Perrault, Normale Katastrophen. Charles Perrault, ein Organisationssoziologe, ein amerikanischer, hat in diesem Buch eben gerade auch die Atomenergie, aber auch die Gentechnik beschrieben als Formen der Technik, wo kleine Fehler zu schweren Konsequenzen führen können, in einer gewissen Verkettung. Und das ist ganz wichtig, dass eine Technik auch Fehler zulassen muss, ohne dass Katastrophen kommen. Ja, Flexibilität ist auch wichtig, dass ich die Technik den Erfordernissen anpassen kann. Ich muss aber auch immer bedenken, ob es nicht missbräuchliche Möglichkeiten gibt. Und da war eben auch bei der Atomenergie von vornherein schon die Gefahr. Ich habe da mal ein Seminar mitgemacht, wo ein Amerikaner erklärt hat, welche Probleme es da geben kann mit Missbrauch. Ja, und dann sollte Technik umwelt- und sozialverträglich sein. Also umweltverträglich soll keine nachhaltigen Umweltschäden verursachen und sie soll aber auch die menschliche Gesellschaft nicht schädigen. Also auch da ist wichtig, dass man das bedenken muss. Und es gibt aber viele Argumente, aber immer auch entscheidende Argumente und Bewertungskriterien. Wie passt eine Technik bzw. Innovation in eine zukunftsverträgliche Entwicklung? Das ist, glaube ich, eine der wichtigen Fragen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, industrielle Landwirtschaft, ja, extrem abhängig vom billigen Erdöl. Ja, das wird es bald nicht mehr geben. Passt es in der zukunftsverträglichen Entwicklung? Na, auf lange Sicht geht es nicht. Und kurzfristig verdrängt es noch zukunftsfähige kleinräumige Strukturen. Also das ist, glaube ich, ganz wesentlich, sich zu überlegen, ist eine Technik förderlich? Ist sie behindernd oder neutral? Also das ist das entscheidende Bewertungskriterium für Technik. Hilft es uns auf einer in Richtung zukunftsverträgliche Entwicklung? Und jetzt eine lange Liste. Es gibt nämlich nicht nur Problemmultiplikatoren, sondern erfreulicherweise auch Lösungsmultiplikatoren. Wenn man was Gutes richtig macht, kann das viele, viele positive Nebenwirkungen haben. Und seit langer Zeit wissen wir, dass Maßnahmen der Bedarfssenkung für Energie Lösungsmultiplikatoren sein können. Also wenn ich lerne, mit weniger Energie auszukommen, indem ich zum Beispiel ein Gebäude saniere, bessere Fenster einbaue, Sonnenenergie nutze in Richtung Solararchitektur und so weiter. Ja, dann habe ich geringere Energiekosten. Ist ganz klar. Ist billiger für mich. Und das ist vor allem langfristig von Bedeutung, weil die fossilen Energieträger immer teurer werden. Das erleben wir ja jetzt auch nach Sprengung von Nord Stream, wo auf einmal billiges russisches Erdgas nicht mehr zur Verfügung steht. Wir kaufen jetzt teures amerikanisches, nicht umweltverträgliches Fracking-Gas. Und die Energiekosten sind teurer. Umso wichtiger wäre es, mit weniger auszukommen. Das ist Energieeinsparung bedeutet Umweltentlastung. Ja, also jede nicht verbrannte Tonne Erdöl, Kohle ist eine Erleichterung für die Umwelt. Die Auslandsabhängigkeit wird verringert, auch das ist wichtig. Wir zahlen weniger für die Importe. Die Zahlungsbilanz wird entlastet. Die Versorgungssicherheit wird verbessert, wenn wir mit weniger auskommen. Ja, die Krisensicherheit wird auch erhöht, weil wenn ich mit weniger auskomme, dann brauche ich mich vor einer Krise weniger fürchten. Investitionen zur besseren, rationelleren Energieverwendung bedeuten eine Belebung der Wirtschaft mit sinnvollen Aufgaben. Wir denken Sie an das Gleichnis von Emery Lovins, wann dir das Wasser aus der Badewanne ausrinnt, weil der Stoppel undicht ist, was ist jetzt gescheiter, einen stärkeren Boiler kaufen oder den Stoppel dichten? Ne? Und wenn wir jetzt sagen, ja, wir wollen mehr Energie, wir wollen wärmere Räume haben, mehr Räume heizen und so weiter, ja, dann müssen wir mehr importieren und so weiter. Aber wenn ich und Kraftwerke bauen, wenn ich aber sage, ich will die Energie besser nutzen, ja, dann für die Gebäudesanierung werden dezentral Arbeitsplätze geschaffen. Also es ist auch was anderes, als wenn ich zentral jetzt große Kraftwerke baue oder die Wirtschaft dort belebe, dass die Leute dann mit weniger Energie auskommen können. Konkurrenzfähigkeit der Wirtschaft wird verbessert. Die Branchen, die mit weniger auskommen, haben Vorteile. Und vor allem eine, was ich gerade vorhin gesagt habe, eine dezentrale Verbesserung der Wirtschaftsstruktur. Und das ist eigentlich wichtig in Richtung regionale Entwicklung. Und das bringt weitere positive Effekte mit sich, zum Beispiel Verringerung der Zwangsmobilität. Weil früher mal, das ist vielleicht eine ganz wichtige Geschichte in dem Zusammenhang, früher mal hat alles lokal viel besser funktioniert. Da hat es einen kleinen Kreisler gegeben, da hat man das Allermeiste schon gekriegt. Ich habe das Beispiel auch genannt, weil man in Wien in meiner Kindheit Möbel gebraucht hat, ist man 3 Häuser weitergegangen zum nächsten Tischler, der hat das gemacht und mit einem Handwagen geliefert. Und die kleinen Bauern, es hat viel, viel, viel mehr Bauern gegeben, lokale Märkte gegeben, lokale Versorgung hat gut funktioniert. Und dann ist das billige Erdöl gekommen. Schumacher hat es sehr schön gesagt, einige Jahrzehnte billigen reichlichen Erdöls haben die Welt total verändert, haben riesige Siedlungsballungen möglich gemacht, riesige Industrieballungen und unglaubliche Verkehrssysteme. Und damals sind die kleinen Bauern zugrunde gegangen, aber der hat kein Problem gehabt, der hat sich ein Auto gekauft, war auch möglich, und ist dann in die nächste Fabrik zig Kilometer gefahren und hat Arbeitsplätze gesucht. Also, ich habe die Zeit erlebt, wo es großen Arbeitskräftemangel gegeben hat, wo die Leute am Ostbahnhof, die Arbeiter, sich gegenseitig abgeworben haben, was verdienst du dort? Na, bei mir kriegst du mehr, kommt da gleich mit. Ne? Oder das, die Spitzbuben, das waren so 2 Wiener oder 3 so Wiener Reigensänger, die allerhand Witz erzählt haben. Da hat er gesagt, sagt einer, Kalle, kommst heute, besuchst mich am Weggehen. Sagt er, na, tut mir leid, da kommen Sie zu mir 2 Baumeister vorstellen. Also, das waren so die Zeiten. Und das ist ganz leicht gegangen. Also, dieser Wandel von der dezentralen Struktur in die zentralistische, die ist gegangen, weil die Leute sind gesucht worden, es war niemand arbeitslos, der ist gleich, der kleine Bauer, der ist halt da in die nächste Fabrik gewandert. Aber umgekehrt geht es schwer. Wir sind jetzt in diesem zentralistischen, erdölabhängigen System und es wird nicht sein, dass man sagt, ja, also zukünftig werden wir halt genauso Auto fahren, aber halt mit Elektroautos und so weiter. Nein, das wird es nicht geben, weil allein die Materialien, stellen Sie sich die vielen Batterien vor, die man braucht, diese Berge, denn der Abrieb von den Reifen, der Feinstaub, das bleibt sich alles gleich. Und wir verschleißen gewaltige Ressourcen, das geht nicht. Wir müssen wieder zu einer kleinräumigen Wirtschaft der kurzen Wege hin. Aber wie geht das? Das geht eben nicht von heute auf morgen, weil man jetzt sagt, ja, in den Ort etabliere ich einen kleinen Kreisler wieder, ja, der wird nicht überleben können, weil die Leute sind gewohnt, mit dem Auto zum Hofer, zum Billa, zum Lidl oder wie sie alle heißen, hinzufahren, weil da kriegt er gleich alles und das billiger, so billig kann sich der Kleine gar nicht verkaufen. Der kann sich nie diese Dinge auf Lager legen. Nicht? Wenn Sie mal auf einen Baumarkt gehen und sehen, was da alles gibt, ja, welcher kleine Unternehmer kann so ein Lager sein? Das geht einfach nicht. Aber wir müssen in diese Bereiche zurück. Und da ist eben das schon wichtig, dass ich einmal die Wirtschaft wieder belebe, dass eben ein Handwerker nicht 100 Kilometer fahren muss, dass er irgendwo eine Arbeit hat, sondern dass er dort, wo er lebt, die Arbeit hat, im Rahmen des Strukturwandels in Richtung zu einem Solarzeitalter. Und da spielen dann, das sage ich jetzt nur als Stichwort dazu, das kommt dann bei den Alternativen eh noch, und da spielen eben Tauschkreise und alternative Geldsysteme und all das, was sich schon erfolgreich dort und da etabliert hat, eine große Rolle. So kann man lokal wiederum Wirtschaftssysteme aufbauen. Ja, das sind diese Maßnahmen zur Bedarfsreduktion, dass wir weniger Verschleiß produzieren und so weiter, reparaturfähige Gebrauchsgegenstände. Das ist eine Voraussetzung zukunftsfähiger Entwicklung. Natürlich auch international, wenn es einem gelingt, sozusagen den ökologischen Fußabdruck zu verringern, dann verringert es auch die Konkurrenz um Ressourcen auf globaler Ebene. Und entsprechen auch der ethischen Forderung des Maßhaltens und dem Gebot der Solidarität mit der Nachwelt. Und ja, jetzt kann man sagen, Moment, also, das war jetzt falsch. Und jetzt, wenn ich diese Folien, das gezeigt habe, kommen manchmal halt aus dem Auditorium die Frage, ja, das ist ja super, und warum machen wir das nicht schon seit Jahrzehnten? Ne? Und da ist dann der letzte Punkt wichtig. Diese Maßnahmen zur Bedarfssenkung, die liegen überhaupt nicht im Interesse der Energieverkäufer, der mächtigen Konzerne, die die Energiepolitik bestimmen. Die wollen das nicht, dass man sich unabhängig von ihrem Einfluss macht. Und das war dann auch schon eine der wichtigen Ursachen, warum es bisher nicht passiert ist. Ja, die ökologische Landwirtschaft, die brauche ich Ihnen als Fokus-Studierenden wahrscheinlich nicht erklären. Wirtschaftet mit der Natur, hat ein hohes bäuerliches Berufsethos. Also ich habe, wenn ich Biobauern kennengelernt habe, habe ich immer ganz tolle Leute kennengelernt. Man bewegt sich wieder in Richtung geschlossener Stoffströme. Der Energieaufwand ist geringer. Die Produkte sind fremdstoffarm und gesund. Man schafft tendenziell eine kleinräumige Kulturlandschaft. Man wirtschaftet naturschutzkonform und umweltverträglich und zukunftsfähig, nachhaltig. Die Bodenfruchtbarkeit kann aufrechterhalten werden. Ja, damit mache ich, glaube ich, für heute mal Schluss. Und im Grunde geht es darum, hier auf diesem Bild, dieses Konzept verdanken wir eben auch dem amerikanischen Physiker Emory Lovins, der vom harten Weg und vom sanften Weg gesprochen hat. Hard Path und Soft Path. Der harte Weg besteht darin, dass wir immer mehr Ressourcen verbrauchen, die Kosten steigen, aber der Verschleiß, die Umweltschäden und so weiter, aber das wird auf die Dauer nicht gehen. Das ist nicht zukunftsfähig. Und die Energiestrategie besteht eben darin, dass wir auf den sanften Weg umschwenken, dass wir verbraucherorientiert denken, nicht aufbringungsorientiert. Das heißt, dass man sagt, ja, wir haben jetzt von Jahr zu Jahr haben wir mehr Energie umgesetzt, das kann man in der Statistik sehen, nun, das wird so weitergehen. Ne? Verbraucherorientiert heißt, ja, wofür geben wir eigentlich unsere Energie aus? Ja, zum Heizen, zum Beleuchten, für Transporte, für das. Ja, brauchen wir überhaupt so viel? Brauchen wir das alles? Brauchen wir so viel Beleuchtung am Abend? Brauchen wir diese Temperaturen, brauchen wir überall fließendes Warmwasser? Oder wie erzeugen wir das Warmwasser? Elektrisch, da habe ich dann schon das letzte Mal gesagt, das ist keine gute Idee. Das ist qualitative Energieverschwendung. Mit Elektrizität kann ich die tollsten Sachen machen, aber Wasser lauwarm machen ist Energieverschwendung. Das ist so, wie Emory Lovins gesagt hat, als würde man mit einer Motorsäge Butter schneiden. Das ist nicht notwendig, dass ich mit Kernspaltung, mit einem teuren, risikoreichen System mit Strom erzeuge und damit Wasser lauwarm mache. Nein, da ist die Lösung ein Flachkollektor aufs Dach, der im Sommer vollständig das Warmwasser liefert, im Winter nur fallweise, aber eine große Ersparung. Ja, solare Energiesysteme, Bedarfssenkung. Und so weiter. Das ist zukunftsfähig und ganz wichtig, wenn wir uns das nächste Mal dann befassen. Nach Weihnachten dann. Das Gleiche gilt für Materialien und für andere Dinge, dass wir einfach die Strategie ändern können und ändern müssen. Ja, damit sind wir für heute fertig. Wenn Sie noch Fragen Bemerkungen auf Lager haben, bitte. Ansonsten wünsche ich schöne Weihnachten, erbauliche Feiertage und positives Denken trotz allem. Ich will niemanden in die Depression schicken, aber man muss den unangenehmen Dingen ins Auge schauen, weil Verdrängen ist auch keine Alternative. Also da empfehle ich Ihnen eine ganz großartige Amerikanerin, Joanna Macy, die mehrere Bücher geschrieben hat, eines auf Deutsch auch übersetzt. Mut in der Bedrohung, Friedensarbeit im Atomzeitalter. Und sie betont eben auch, dass Verdrängung all dieser Probleme und Gefahren nicht gut ist, weil da wird man entweder depressiv oder zynisch. Und wenn man nicht depressiv und nicht zynisch werden will, dann muss man sich diesen Gefahren entgegenstellen. Und ich kann Ihnen sagen, dass in der gemeinsamen Aktion man auch einen gewissen Optimismus bewahrt und das Leben ist einfach schöner, wenn man sich nicht deprimieren lässt, sondern sagt, Moment, da ist Kampfgeist gefragt und da suche ich mir Gleichgesinnte und mit denen macht es auch Freude. Wenn man mit positiven Menschen, die tatkräftig sind, kooperieren kann, dann baut doch nicht das auf. Also in diesem Sinne wünsche ich Ihnen positives Denken und gute Erholung.